Transfette steht bei uns halt nicht drauf. In den USA zum Beispiel werden Transfette ja auch deklariert. Also das ist bei uns tatsächlich nicht so. Aber wir müssen immer überlegen, also wenn ich hinten drauf Öle stehen habe, pflanzliche Öle, und das Produkt ist fest, dann muss da irgendwas passiert sein, dass das Öl, was ja eigentlich flüssig ist, fest wurde.
Gesund einkaufen. Das klingt so einfach. Und dann stehen wir da im Supermarkt, schauen auf die Verpackung und plötzlich sind wir mitten im Dschungel aus Nutri-Score, Inhaltsstoffen und vermeintlich gesunden Claims. Tja, was davon ist nun wirklich relevant, wenn es um die Gesundheit geht? Leben wir gesünder, wenn wir auf Gluten, Zucker und E-Nummern in der Zutatenliste verzichten? Die Antworten bekommen wir von Ernährungswissenschaftlerin Dr. Christina Steinbach, unserer Expertin für Darmgesundheit und Sporternährung mit Strategie. Mit ihr schauen wir uns an, woran wir ein gesundes Nahrungsmittel erkennen. Also wie wir Nährwerttabellen, Zutatenlisten und Health Claims richtig interpretieren. Dabei entlarven wir nebenbei auch einige gängige Mythen rund um gesundes Essen. Um uns die gesunde Ernährung einfacher zu machen, gibt uns Christina außerdem konkrete Empfehlungen für gute Protein-, Kohlenhydrat- und Fettquellen. Plus ein paar weitere Produkte, die auf dem Runner-Einkaufszettel nicht fehlen dürfen. Ich bin Edith von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Lauschen. Hi Christina, willkommen zurück im Achilles Running Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, freut mich auch sehr, dass du wieder Lust hattest. Ist ja tatsächlich schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich habe extra nachgeschaut, Juni 2023. Da haben wir eine Folge zu Omega-3 aufgenommen. Immer noch sehr empfehlenswert übrigens an dieser Stelle. Ich habe damals sehr viel aus der Folge mitnehmen können. Ja, aber ist schon ziemlich lange her, oder?
Ja, Wahnsinn, wirklich. Also es wurde ja wieder Zeit sozusagen, ne?
Ja, spätestens jetzt, würde ich sagen. Wir haben jetzt einfach mal schon 2025. Hast du neue Vorsätze fürs Jahr?
Schlimme Frage. Also ich glaube, mir geht es wahrscheinlich wie ganz, ganz vielen. Natürlich habe ich Vorsätze, jedes Jahr wieder, meist auch die gleichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite ja so gerne. Ja, also ich tue das, was ich tue, ja so mit Leidenschaft, dass ich manchmal ein bisschen vergesse, mir auch oft genug so ein bisschen Auszeit zu gönnen. Und das nehme ich mir wirklich immer wieder vor. Das nehme ich mir aber tatsächlich nicht nur jetzt im Januar vor, sondern tatsächlich immer wieder übers Jahr. Und natürlich gehört auch dann, ne, wieder so ein bisschen regelmäßiger Sport machen und so immer wieder mal mit dazu. Ich habe aber so ein bisschen gelernt, dass es ganz wichtig ist, sich das nicht so hart auf die Fahne zu schreiben. Also nicht so ganz krasse Ziele in Anführungsstrichen für sich so zu formulieren, sondern wirklich zu gucken, was sind gerade so meine Bedürfnisse. Und das nehme ich mir jetzt gerade tatsächlich akut nochmal vor, ein bisschen mehr in mich reinzuhören, ein bisschen achtsamer mit mir zu sein. Und ich glaube sehr stark, dass es mir 2025 gelingt.
Da drücke ich natürlich die Daumen. Witzigerweise passt das auch ganz gut zu meinem Vorsatz. Ich habe auch sehr viel gearbeitet letztes Jahr und habe mir tatsächlich vorgenommen, mehr Urlaub zu machen.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist so wichtig. Absolut.
Ja. Und tatsächlich etwas weniger Alkohol zu trinken. Ich war auf sehr vielen Veranstaltungen letztes Jahr und dieses Jahr will ich es ein bisschen runterfahren. Mal gucken, ob es mir gelingt.
Aber da muss man ja tatsächlich sagen, also das ist ja wirklich auch ein ganz, ganz toller Vorsatz, auch gesundheitlich. Und in den letzten Jahren hat es ja so tolle alkoholfreie Entwicklungen gegeben. Voll. Ja, also so dieser ganze Trend, auch wirklich ohne Alkohol zu genießen, in Anführungsstrichen auch Party zu machen. Da sind ja ganz tolle Marken auf dem Markt, die da wirklich eine ganz tolle Alternative auch zum Alkohol bieten können.
Ja, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Also, dass das irgendwie langsam mehr im Mainstream ankommt, weiß ich sehr zu schätzen. Klar, so dieses, man zieht dann irgendwie häufig doch mit, wenn man in der Gruppe ist. Aber überhaupt die Möglichkeit zu haben, macht es, glaube ich, langsam aber sicher ein bisschen einfacher für Leute, die weniger Alkohol konsumieren möchten. Also bin ich auch sehr froh drüber. Ja, einer der beliebtesten Vorsätze jedes Jahr ist ja auch, sich gesünder zu ernähren. Ne? Also das kennen wir alle. Und das fängt ja auch schon beim Einkauf an. Aber gleichzeitig kennen wir ja die Zahlen. Die wenigsten halten diese Vorsätze ein. Warum denkst du, ist das so? Also warum greifen vielleicht deiner Erfahrung nach auch viele Menschen trotz guter Vorsätze dann doch zu ungesunden Lebensmitteln? Woran liegt?
Das schlägt ja voll in diese Kerbe, auch mit diesem Alkohol. Ne? Da wissen wir ja eigentlich alle, dass das nicht so wirklich gesund ist. Und das wissen wir auch bei, keine Ahnung, Riesensahnetorten oder bei dem fünften Stück Schokolade, das wir uns einverleiben. Das ist natürlich immer eine Frage, sage ich mal, auch der Emotion. Also das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben das rational im Kopf, aber wir fühlen es oft ja auch nicht. Und wir verbinden mit bestimmten Lebensmitteln, tatsächlich gerade auch mit den klassisch in Anführungsstrichen ungesunden Lebensmitteln, oft ja sehr positive Emotionen, sei es drum, dass vielleicht die Oma immer genau diesen Kuchen gebacken hat und wenn es mir nicht so gut geht, dann möchte ich unbedingt mir darüber einfach so ein kleines warmes Wohlgefühl angedeihen lassen oder sei es wirklich auch so diese Gewohnheit, ne, wie jetzt du auch gesagt hast, du bist auf irgendwelchen Veranstaltungen, jeder trinkt dann irgendwie ein Glas Sekt, also komm, dann trinke ich halt mit. Das hinterfragen wir manchmal gar nicht unbedingt. Also diese Gewohnheiten, die sich über Jahre, Jahrzehnte eingeschlichen haben, sind uns manchmal gar nicht so richtig bewusst. Also oft ist es tatsächlich ja so, Gott sei Dank mittlerweile aber, dass wir ja auch einfach Nein sagen könnten, aber das vielleicht gar nicht so schnell über unsere Lippen bekommen. Ja? Ja, manchmal ist es aber natürlich auch so vielleicht Bequemlichkeit. Es ist immer schwierig, so liebgewonnene Dinge auch loszulassen, sich an andere Dinge zu gewöhnen. Und oft ist halt so eine Kombination aus allem, ne, die uns dann immer wieder überrollen. Und da muss ich auch sagen, gerade wenn ich sehr, sehr stressvolle Arbeitszeiten, Arbeitsmonate hinter mir habe, da leidet besonders so dieser Fokus auf das Gute Essen ganz gewaltig. Da muss es dann nur noch schnell gehen und das soll schnell möglichst fertig sein. Und dann gibt es halt zum 10. Mal Nudeln und Tomatensauce irgendwie. Ja. Also da, ich merke das bei mir selbst auch. Ich fange dann an, immer weniger Gemüse zu essen, weil das müsste ich ja schnippeln. Dann aber vielleicht dran zu denken, sich es auch mal leicht zu machen, zu sagen, naja, dann kann ich vielleicht ja einfach geschnittenes Gemüse für diese Zeit kaufen. Oder ich kann überlegen, wie kann ich es mir leichter machen? Es gibt so tolle Varianten in Form von Kochboxen oder in Form von Unterstützung auch für jeden Tag. Natürlich ist es ein großes Privileg, das ist meist ja auch teuer, ne? Das muss man auch einfach sagen. Aber da muss ich ein bisschen abwägen, was ist es mir das wert?
Ja, absolut. Klar, man muss dann so erstmal den Gedanken fassen, ne? Dass man da auch eine Alternative finden muss. Meistens funktioniert man dann in so Stresssituationen einfach nur noch und denkt jetzt wirklich nicht mehr so sehr an Gemüse oder so. Da bin ich auch ganz bei dir. Das passiert mir auch.
Und es wäre aber tatsächlich ja so wichtig. Also ich mache jetzt mal kurz so den Schwung daraus, ne? Weil gerade wenn wir in so sehr stressigen Zeiten unterwegs sind, dann ist unsere Hormonlage im Körper eigentlich so, dass wir viel mehr auf die richtige Zufuhr von Vitaminen, Mineralstoffen achten müssten, weil der Stress uns sozusagen ja wirklich die Energie raubt. Ja, das merken wir ja auch ganz aktiv. Und da sind immer ganz viele Vitamin- und Mineralstoffprozesse beteiligt. Das heißt, gerade in solchen Zeiten wäre es umso wichtiger. Und da bin ich wirklich über die Jahre jetzt einfach auch so, vom Mindset habe ich mich selber so ein bisschen einfangen müssen, kann man schon sagen, dass ich, wenn ich merke, dass ich in diese Falle tappe, auch in diese Stresszeitenfalle tappe, dass ich es mir dann versuche, wirklich auch einfach zu machen, auch mal loszugehen und dann vielleicht irgendwo im Supermarkt mir wirklich was Gesundes in Form von schon mal einem Gemüse, Salat, Tiefkühlgemüse einfach auch besorge, da habe, um es genau in solchen Situationen dann auch nutzen zu können. Oft ist es nämlich ja dann auch so, dass wir mega gestresst sind, dann gehen wir gar nicht mehr so richtig gut einkaufen und dann haben wir ja nur noch Quatsch zu Hause. Das ist ja dann wirklich schlimm.
Ja, das ist ein sehr guter Tipp an der Stelle direkt. Ersten Tipp direkt.
Wirklich, ja.
Wie ist das bei deinen SportlerInnen? Ich nehme mal an, dass die sich so vom Prinzip her ein bisschen besser zu ernähren wissen. Gibt es da trotzdem so typische Fehler, die du immer wieder wahrnimmst, die Leute beim Einkaufen vielleicht auch schon machen, dann später auch bei der Ernährung?
Also da muss ich, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, wer so zu mir kommt. Ich habe ja so eine ganz große Breite an SportlerInnen, die einfach vom Hochleistungssportler, der das beruflich macht, bis hin zum, ich sag mal, sehr ambitionierten Hobbysportler, der noch Vollzeit daneben arbeitet. Mhm. Und wenn wir gerade dieses Klientel sehen, da ist oft, denen geht's wie dir und mir, ja. Das heißt, die betreiben Sport auf sehr hohem Leistungslevel und sind dann auch noch so inkonsequent mit dem Essen und Einkaufen, ja, oder lassen sich in so Stresszeiten leiten und haben dann aber doch schnell so ein, wie soll ich das nennen? Also, die lassen sich sehr schnell beeinflussen und gerade was oft ist, durchs gute Marketing sind zum Beispiel so diese Fokussierungen auf isolierte einzelne Nährstoffe bei Lebensmitteln. Also so ganz klassisch so High-Protein-Produkte zum Beispiel. Das erlebe ich immer wieder. Warum muss ich denn einen Quark mit Protein anreichern? Ja, um ihn als High-Protein irgendwie zu verkaufen, in Anführungsstrichen. Und auf solche Dinge fallen SportlerInnen dann schon eher mal rein, wenn es stressig wird und wenn der Zeitdruck groß wird, weil dann natürlich die Zeit zum selber Kochen, zum Überlegen oftmals nicht da ist. Oder ich fasse mich an der eigenen Nase, man nimmt sie sich einfach nicht. Ja. Sie wäre ja schon da, ne? Also im Sinne von so einem richtig guten Meal Prep. Und da muss man sagen, sind die SportlerInnen, die das schon auch ein Stück weit als Erwerb haben, also wirklich so in so einem Profibereich sind, natürlich ein Stück weit konsequenter, weil sie einfach wissen, das gehört auch mit zu ihrem Sport dazu. Die haben eine bessere Wochenplanung oftmals als diejenigen, die so reingeschmissen werden in den Alltag und trotzdem auf hohem Niveau Sport machen müssen. Ja, oder keine Ahnung, dann auch sowas, die Supplements werden es schon richten. Das sind auch so Fehler, ich weiß nicht, ob man es als Fehler bezeichnen kann, aber das sind schon so Denkmuster, wo man dann immer sagt, jetzt in der kalten Jahreszeit nicht unbedingt, nur weil ich mir noch mehr Vitamin C und Zink und keine Ahnung was reinpfeffer. Ja, wenn ich das halt nur auf Currywurst schmeiße, das bringt einfach nichts. Ja, also es ist einfach so. Ja. Oder auch so, ist auch immer wieder mal so Sportgetränke. Das ist auch so ein Ansatz, wo viele sehr schnell dabei sind, dass sie denken, wenn das so angeboten wird, das ist dann das Nonplusultra und sich weniger Gedanken darüber machen, wie ist das denn zusammengesetzt? Ist das wirklich so, wie ich das jetzt gerade in dieser akuten Situation benötige, sinnvoll?
Ja, da hast du schon ganz viele spannende Sachen angesprochen. Auf einige wollen wir auch heute eingehen. Gerade was auch so das Marketing vielleicht von bestimmten Produkten angeht. Da wollen wir mal gucken, dass wir nicht in diese Produktfallen tappen.
Deswegen absolut, freue ich mich schon,
da jetzt gleich so ein bisschen einzusteigen. Vielleicht erstmal als erste Frage, weil das bestimmt auch aufkommt, bevor wir uns die einzelnen Produkte so ein bisschen angucken. Wo empfiehlst du denn vielleicht auch erstmal einzukaufen? Bevor wir uns angucken, was es so gibt, müssen wir vielleicht auch den Ort festlegen. Es wird ja immer so diskutiert, Biomarkt ist das Beste, Discounter hat halt günstige Produkte, ist aber minderwertig, sagen manche. Was sind vielleicht so die Vor- und Nachteile für SportlerInnen? Muss man sich überhaupt auf eins festlegen?
Du, ganz ehrlich, ich bin da super pragmatisch. Also ich finde, in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich das Angebot auch im Discounter, teilweise sogar ja im Drogeriemarkt, so gewandelt und ist so positiv geworden, dass ich glaube, dass es dieses ganz krasse Schwarz-Weiß da gar nicht mehr gibt, wie noch vielleicht so vor 10, 15 Jahren. Dazu müssen wir auch sagen, hat es ja Gott sei Dank auch der Biomarkt aus so einer Öko-Ecke rausgeschafft. Also früher war halt das Reformhaus, das war ja der Biomarkt. Jeder hat schon genau diesen Geruch, wie es im Reformhaus riecht, in der Nase. Also das war ja wirklich, ob ich ins Reformhaus in München gegangen bin oder in Berlin oder in Köln, das war ja immer der gleiche Geruch irgendwie dort. Ja. Und da haben wir ja durch, ich sage jetzt mal so, Discounter-Biomarktketten, nenne ich es jetzt einfach mal, das sind natürlich keine echten Discounter, aber haben wir natürlich einen viel auch moderneren, schnelleren, besseren Zugang. Natürlich haben wir da erstmal sehr viele Lebensmittel, gerade auch frische Lebensmittel, die einfach in einer anderen Qualitätsstufe angeboten werden, was Pestizide angeht, was andere Herbizide, sonstige Stoffe angeht. Auch der Verarbeitungsgrad ist oftmals niedriger. Ich kriege es vielleicht auch unverpackter. Also das sind spielen ja auch ganz viel ökologische Aspekte mit. Nicht nur die Aspekte, die wir jetzt in der Ernährungswissenschaft haben. Mhm. Ja, deswegen würde ich sagen, ist die Entscheidung für Biomarkt oft auch eher so eine nachhaltige Umweltentscheidung. Es ist natürlich meist teurer, nicht immer. Und ich finde auch nicht immer nötig. Also ich persönlich muss sagen, ich bin ein großer Freund von sehr regionalem Einkaufen und saisonalem Einkaufen vor der Bioprämisse. Mhm. Ja, das muss ich tatsächlich sagen. Und dann muss man auch sagen, haben ja auch viele Discounter, also gerade auch dieser ganz große Discounter, der in Nord und Süd eingeteilt ist, die haben sich ja wirklich auch in der Firmenpolitik ganz aktiv auf die Fahne geschrieben, eben diesen nachhaltigen, biologischen Umweltaspekt in ihre Produkte, in ihr ganzes Konzept mit reinzunehmen. Und da kann man jetzt gar nicht mehr unbedingt sagen, das ist jetzt besser oder schlechter als im Biomarkt. Ich persönlich finde, man kann auch bei den Discountern qualitativ sehr hochwertige Lebensmittel kaufen, weil wir es dann einfach, also wir müssen halt drauf gucken. Ja, also gerade auch bei den tierischen Lebensmitteln durch die Möglichkeit, dass Haltungsstufen angegeben werden, dass es auch dort ein großes Bio-Segment gibt, das angeboten wird. Also ich kann auch beim Discounter einen sehr hohen Bio-Anteil erwerben. Und ja, da muss man, glaube ich, selbst für sich überlegen, wo stehe ich in meiner, vielleicht in meiner eigenen Wertehaltung gegenüber Nachhaltigkeit, gegenüber Umwelt. Und ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt halt die Bio-Zucchini mit 5 Packungen außenrum in Folie geschweißt kaufe, ja, weiß ich nicht, wenn ich die dann irgendwo beim Bauern mir hole, dann ist mir doch das Bio wurscht, ne? Also, also verstehst du, das ist so, glaube ich, deswegen weiß ich nicht, ob man das tatsächlich für die SportlerInnen so in Vor- und Nachteile einteilen kann, weil ich habe meiner Meinung nach überall die Möglichkeit, wirklich auf Qualität statt auf Quantität zu achten.
Okay. Ja, danke für deine Einschätzung an der Stelle. Du hast ja auch schon das Stichwort eigentlich gesagt, man muss drauf gucken, ne? Das sollen wir jetzt absolut auch zusammen machen, uns mal Verpackungen und Kaufverhalten so ein bisschen angucken. Mhm. Wenn man sich so Verpackungen anschaut, dann schreien einen ja schon so Labels manchmal an, so ohne Zucker, High Protein, Low Fat, ne, das kennt man alles. Ja. Wie aussagekräftig ist sowas eigentlich, wenn man jetzt wirklich den ersten Blick auf so ein Lebensmittel macht? Was kann man dem glauben oder muss man da kritisch sein?
Ja, also ich sag's mal so, jetzt, wir bewegen uns in Deutschland. Also in Deutschland haben wir ja für alles eine Regel und wir haben alles reglementiert. Und also jeder sagt, was da drauf muss und darf und soll und kann. Und natürlich erstmal ist das über das Lebensmittelgesetz natürlich klar definiert. Es gibt bestimmte Grauzonen, gerade so dieses ohne Zuckerzusatz, da ist natürlich immer, also zugesetzter Zucker in Form von Monosacchariden zum Beispiel oder eben von Saccharose, von Haushaltszucker gemeint. Das muss man sich halt immer bewusst machen. Das heißt, ohne Zuckerzusatz heißt nicht, dass es ohne Zucker ist, das Lebensmittel. Wenn wir dann zum Beispiel einfach so eine Süße haben, jetzt gerade im Sportbereich bei irgendwelchen Riegeln, wo dann zum Beispiel viel Apfeldicksaft verwendet wird, dann habe ich schon einen Zusatz von Zucker, aber eben nicht in Form von isoliertem Zucker, der da reingekommen ist, sondern in Form von zum Beispiel so Apfeldicksaft oder so diese ganzen Begrifflichkeiten, da muss man manchmal aufpassen wie so ein Fuchs, ne? Also das, da muss man sich das ganz genau angucken. Oder auch, wenn etwas mit Malzsirupen oder mit Malzextrakten gefärbt oder ist, natürlich schmeckt das dann auch sehr süß. Ja. Und ich muss trotzdem nicht draufschreiben, dass da Zucker in sich drin ist, ne? Also das sind natürlich schon so ein bisschen diese Feinheiten. Oft sind, Also oft sind es aber auch einfach Marketingstrategien, ne? Ganz klar. Ich greife ja automatisch eher zu irgendwas, wo drauf steht ohne Zuckerzusatz, als wenn ich da drauf schreibe, haha, wir haben 10 Gramm Zucker drin. Mhm. Also da sind wir schon so gepolt. Und trotzdem müssen wir natürlich immer überlegen, ist das denn schlimm für uns? Also gerade als Sportlerin, ja, weiß ich nicht, ne? Also je nachdem, was für ein Ziel ich vielleicht auch verfolge in Ausdauersport, im Kraftsport, ist es manchmal sogar ja ganz sinnvoll, dass wir ein bisschen hochkalorischere Snacks haben, ja, und ich komme eben jetzt nicht so gut mit einer Reiswaffel klar, die mir halt nicht meine Energie liefert. Deswegen ist immer die Frage, wie schlimm ist es oder nicht? Aber was zum Beispiel ganz interessant ist, wenn wir jetzt gerade so an Sportlerlebensmittel denken, ne, wie da auch mit der Verpackungsfarbe gespielt wird. Also jetzt, wenn du jetzt sagen müsstest, wie ist denn so ein typisches Sportlerlebensmittel, welche Farbe hat das denn?
Ich würde sagen, grün häufig, ne? Vielleicht blau auch. Weiß nicht, das sind so zwei Farben, die mir gerade einfallen.
Mhm. Schwarz, golden.
Stimmt, so ganz, ganz schlichte Farben gibt es auch, sehr gedeckt.
Was vor allen Dingen auch, ne, muss man immer überlegen, gerade so Proteinriegel sind gerne auch mal so in schwarz, dunkelblau. Mhm. Wen spricht das eher an? Das soll natürlich eher die männlichen Athleten zum Beispiel auch ansprechen. Alles, was dann so, das ist dann eher so Richtung Muskelaufbau und stark. Ne? Das sind starke, aussagekräftige Farben.
Ja, gerade so Proteinsachen sind wirklich oft so dunkelgrau.
Total. Oder auf der anderen Seite, wenn wir dann so Low Carb sind, dann ist es gerne so Pastell. Da ist vielleicht mal so ein kleiner rosa Touch mit dran. Da können wir uns überlegen, wen das ansprechen soll. Ne? Also das heißt, du hast schon über die Verpackung natürlich ganz viel Marketing, ganz viel Emotionen, die da mit reingehen, die jetzt nicht unbedingt aussagen, ob etwas besser oder schlechter ist. Gerade auch dieses, ich nenne es mal so, grüne, nachhaltig anmutende Verpackungsdesigns, die suggerieren natürlich oft auch eben, oh, ich bin ganz gesund. Ich bin jetzt nicht verarbeitet, ne? Aber ob dann die Zutatenliste und das, was wirklich drin ist, für mich passend ist, das sagt das ja überhaupt nicht aus.
Ja, aber es spricht ja die Psyche an, ja.
Komplett.
Ja. Okay, also man muss ganz genau aufpassen, ob dann auch wirklich, ob man da nicht auch so Wortklauberei eigentlich hat, ne? Nur weil ohne Zuckerzusatz dasteht, heißt es nicht, dass nichts drin ist, was nicht auch ähnlich wirkt, wie so ein Rohrzucker. Sondern wahrscheinlich auch viel googeln am Anfang.
Ja.
Weil auf manche Sachen ist man ja noch gar nicht so trainiert, ne?
Ja, also gerade so Zuckerersatz, sage ich jetzt einfach mal, ne? Oder so Sirup, also immer wenn schon irgendwas mit Ose in der Zutatenliste ist. Das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, ne? Also es gibt ja gesetzliche Bestimmungen, was immer auf so einem Produkt dastehen muss. Und ich muss also immer so eine sogenannte Verkehrsbezeichnung haben. Also da muss immer irgendwie draufstehen, was ist das da eigentlich, was ich da jetzt gerade habe. Jetzt sagen wir, keine Ahnung, dann steht da Nussriegel oder so. Und sobald da natürlich Nuss draufsteht, dann weiß ich, ah ja, da muss auch Nuss drin sein. Aber zu welchem Anteil, das ist nicht definiert, ja, also oder nicht hart definiert. Und dann haben wir aber immer ja die Zutatenliste. Die muss immer angegeben sein. Und auf der Zutatenliste kann ich ja schon mal so ein bisschen abschätzen. Wenn die Zutatenliste schon mal um den ganzen Riegel rumgeht, dann ist vielleicht ein bisschen viel, was da noch so drin ist. Deswegen ist mein Tipp wirklich immer, je kürzer, desto besser. Also je weniger Zutaten auch drin sind, desto besser kann ich mir natürlich auch einen Überblick verschaffen, was esse ich da gerade. Und dann haben wir vor allen Dingen ja auch noch mal so die Nährwerttabelle, also das, was dann angegeben ist in Form von Energie, in Form von Kohlenhydraten, Anteil Zucker, Ballaststoffe manchmal, Fett, Eiweiß muss immer mit drauf sein. Ballaststoff ist so eine Kann. Es gibt da so verschiedene gesetzliche Anforderungen, entweder Big Five oder Big Eight Angaben, also wie viele Einzelkomponenten da sind. Und natürlich ist es dann auch immer so, dass wenn so ein Unternehmen also ein gutes Marketing macht, dann schreiben sie oder loben sie natürlich nochmal Dinge aus, die nicht müssen, aber können. Ja, also keine Ahnung, jetzt packe ich in so einen Riegel Magnesium mit rein. Ja, es wäre ja dumm, wenn er das nicht vorne drauf schreibt.
Klar.
Plus Magnesium für eine gesunde Muskulatur. Wobei, da müssen wir wieder aufpassen, was dann tatsächlich formuliert wird. Da haben wir nämlich auch die Health Claim Verordnung. Stimmt. Also wir dürfen für bestimmte Inhaltsstoffe, Vitamine, Zutaten nur ganz bestimmte Aussagen treffen. Aber also wenn ich jetzt draufschreibe, plus Magnesium für SportlerInnen, was suggeriert dir das natürlich?
Ja, das ist super, ne? Also
super, brauche ich. Magnesium brauche ich doch. Ja. Ist doch super für mich, ja. Ob das dann was bringt oder nicht oder in welcher Dosierung mir das vielleicht was bringen würde, das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit dann am Ende, ne?
Ja, absolut richtig. Ich finde es auch spannend. Ist schon mal ein guter Tipp, erster Tipp, dass die Zutatenliste möglichst kurz sein sollte. Kann man sich vielleicht auch merken. Würdest du dann auch dazu raten, alles, was wir nicht kennen auf dieser Liste, nochmal zu googeln und uns darüber kurz zu informieren? Oder ist das vielleicht bei manchen auch nicht so wichtig?
Also auch da bin ich natürlich sehr pragmatisch. Ich glaube, also wenn es uns schon so vorkommt, dass ich so viele Zutaten gar nicht kenne, dann sollte ich das gar nicht kaufen. Also dann lasse ich es einfach liegen und guck vielleicht nochmal, ob ich etwas finde, wo Dinge drauf sind, wo ich mir vielleicht zumindest Rückschlüsse ziehen kann. Interessanterweise ist es aber ja auch so in den letzten so ungefähr 20 Jahren immer mehr so gekommen, dass die Unternehmen die Zutaten ausschreiben und zum Beispiel nicht mehr so viel E-Nummern draufschreiben, weil zum Beispiel, wenn du ein Produkt siehst und auf die Zutatenliste guckst und da sind super viele E-Nummern, dann schreckt dich das total ab. Wenn das aber dann vielleicht ausgeschrieben ist oder dann steht halt der Farbstoff als Name da und nicht als Nummer, dann bist du schon wieder so ein bisschen gefälliger dem Produkt gegenüber. Ja? Also dann hast du da nicht das Gefühl, dass so viel Chemie drin ist, egal was da so ist. Deswegen, also muss ich ehrlich sagen, wenn ich wirklich, das geht mir selber auch so, wenn ich, ich lese natürlich sehr viel zu, also mit mir einkaufen gehen, ist, ich gehe am besten alleine einkaufen, sag ich es mal so. Vor allen Dingen, mich kannst du ja total kriegen, wenn ich eigentlich, ich möchte mir zum Beispiel jetzt ein Whey-Protein, ich habe immer so zu Hause eigentlich auch für so nach dem Sport oder so für zwischendurch, wenn ich merke, oh, heute mit den Eiweißen und sowas, ein bisschen schwierig. Ich habe tatsächlich immer so ein bisschen was zu Hause stehen. Ich habe da Gott sei Dank ja mittlerweile auch was gefunden, was mir zusagt. Aber ach Gott, oh Gott, wenn das dann nicht mal da ist und ich auf die Suche gehen muss, was Neues zu nehmen, oh Gott, da kann ich auch Stunde um Stunde um Stunde Zutatenlisten lesen. Ja. Und da geht es mir aber genauso. Wenn ich dann sehe, keine Ahnung, da sind keine Ahnung, was für Verdickungsmittel, Farbstoffe, Sachen drin, dann kaufe ich das nicht. Also wenn ich sage mal, wenn ich es schon nicht aussprechen kann in einem Rutsch, dann lasse ich die Finger davon. Und oft sind wir dann halt tatsächlich so ein bisschen in der Abwägung zwischen Pest und Cholera. Ne? Also je nachdem, was ich nehmen möchte, muss man wirklich schauen. Aber auch da, vielleicht nochmal um den Schwung zum Beispiel auch zu den Biomärkten zu nehmen, auch da macht es manchmal Sinn, sich in verschiedenen Einkaufsläden zu informieren, denn nicht alle haben ja auch alle Marken und es gibt durchaus einfach auch so ein paar Marken, die in ihren Grundsätzen wirklich tolle Produkte haben und ich will es einfach nochmal zur Rettung des Discounters, der in Nord und Süd eingeteilt ist, sagen. Die haben jetzt zum Beispiel eine tatsächliche Sportslinie gelauncht, 2023 wahrscheinlich schon. Oh Gott, ich hinke schon hinterher. Aber und haben da bei bestimmten Proteinriegeln mit der Sporthochschule Köln zusammengearbeitet. Und wenn man sich die anguckt, die sind auch ausgelabelt, dann hat man schon einfach auch ein gewisses Vertrauensstempelchen damit drauf. Und man muss auch wirklich sagen, die sind zwar, die haben einen Süßstoff drin, dadurch sind sie manchen schon sehr süß, aber vom Grundsatz, von der Zusammensetzung wirklich sehr gut gemacht. Okay. Interessanterweise ist es dann aber so, dass natürlich auch der Energieriegel und keine Ahnung was für ein Riegel aus dieser Linie immer passenderweise in den gleichen Aufstellern stehen. Die wurden aber nicht mit der Sporthochschule entwickelt, um wieder so zurückzukommen zum Marketing. Ja, schlau sind die da, ne? Sind halt auch ja nicht auf die Welt gefallen gestern, sondern haben sich was dabei gedacht. Das heißt, es suggeriert dir als SportlerIn natürlich sofort, ach, guck mal, alles ist mit der Sporthochschule gemacht. Das ist natürlich wieder nicht so, ne? Also deswegen, da muss man wirklich manchmal auch von Markt zu Markt hoppen, sich das gut angucken. Es gibt tolle Kolleginnen und Kollegen von mir auch, die teilweise auch so Protein-Guides oder auch mal so ein Snack-Guide oder sowas auf dem Markt machen, wo die sich wirklich die Mühe machen, ganz, ganz viele Produkte zu untersuchen und ganz, ganz viel zu schauen, was können sie empfehlen. Denn es ist nicht immer alles so toll, was marketingtechnisch toll daherkommt.
Ja, auch gerade das, was im Trend ist, ist nicht immer das Beste, wenn man sich da wirklich die Zutaten mal anguckt. Und du hast jetzt vorhin die E-Nummern schon angesprochen, da würde ich gerne mal kurz einhaken. Bedeutet, also ist das dann auch tatsächlich so, dass diese E-Nummern was sind, was wir vermeiden sollten? Hat das dann auch, also
Hand und Fuß? Jein. Also da müssen wir auch wieder sagen, ein Inhaltsstoff bekommt eine E-Nummer, sobald er im technischen Prozess für das Lebensmittel steht. Ganz, ganz plakativ gesprochen, Vitamin C. Ja, Vitamin C kann ich ja als Vitamin zusetzen. Dann kann ich draufschreiben, da ist Vitamin C drin. Dann kann ich da schreiben, na ja, das ist Vitamin C als Ascorbinsäure. Jetzt wissen wir, dass Ascorbinsäure ein ganz hochaktives Antioxidant ist. Also zum Beispiel, wenn wir Zitronensaft über eine Banane geben, dann wird die nicht braun. Ja, und genau diesen technologischen Effekt des Antioxidants macht sich natürlich auch die Industrie zunutze. Also wird Ascorbinsäure auch zum Beispiel für eine Farbstabilität von Produkten genutzt. Also wir packen das dann da rein, damit es halt nicht irgendwie grau wird. Ja, das ist ja oft so der Unterschied auch zwischen Bioprodukten und konventionell hergestellten Produkten, dass die Bioprodukte solche technologischen Hilfsstoffe nur in einem ganz eng gesteckten Rahmen erlauben. Und dann ist halt ein Produkt meist vielleicht nicht so knalle grün mehr, wenn ich das kaufe, sondern hat halt irgendwie so einen gräulichen Touch und man denkt gleich, oh ja, ist halt ein Bioprodukt. Ne? Ja. Da hat man ja sofort so diese Assoziation. Und wenn ich dann die Ascorbinsäure als Antioxidationsmittel reinnehme, dann hat sie eine E-Nummer. Okay. Ist aber am Ende immer noch genau das gleiche Vitamin C, das ich vielleicht auch als Vitamin zuführen würde. Und so hast du das ganz oft auch zum Beispiel bei Farbstoffen wie Beta-Carotin. Ja, wenn ich das auch als Vitamin nutzbar reinsetze, muss ich es nicht als E-Nummer eingeben. Wenn ich es halt als Farbstoff reinnehme, hat es theoretisch eine E-Nummer. Okay. Ja, deswegen kann man das so hart nicht sagen. Ich würde schon sagen, tendenziell ein Lebensmittel, was halt ganz wenig technologische Hilfsstoffe hat, ist qualitativ zu bevorzugen. Da sind wir aber halt bei den Sportlebensmitteln oft echt raus. Das sind halt hochverarbeitete Lebensmittel. Da kommen wir nicht drum rum. Wenn ich so einen Proteinriegel mir angucke, das ist halt nicht mehr der Quark aus dem Kühlschrank. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Also ist halt so.
Wenn wir bei der Zutatenliste mal bleiben, gibt es da aber noch andere Dinge, auf die wir ganz besonders achten sollten oder irgendwelche, ja, vielleicht auch, naja, Sachen, die wir vermeiden sollten. Und bei den E-Nummern ist es ja so ein bisschen Grauzone, kann, muss aber nicht.
Also wichtig wäre es, wenn wir uns die Zutatenliste angucken, dass wir sowas bedenken wie eben Verdickungsmittel, Antioxidationsmittel, Farbstoffe. Mhm. Ne? Also das steht ja auch immer genauso drauf. Ja, also wenn wir da schon ein bisschen sensibel dafür sind oder Konservierungsmittel, also wenn wir da ein bisschen sensibel sind, einfach darauf zu achten, dass diese Begrifflichkeiten schon so wenig wie möglich da vorkommen. Dann haben wir natürlich immer das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, so dieses Versteckte, ne? Also so versteckte Zucker. Also wenn das vorne so mega ausgelobt ist, ohne Zuckerzusatz, dreh es mal um. Da findest du vielleicht ein Maltodextrin, da findest du irgendeinen Sirup, da findest du irgendeinen Dicksaft, da findest du vielleicht irgendeinen Malzextrakt. Also irgendwas ist meist trotzdem drin, sonst würde das halt einfach nicht so süß schmecken. Oder es sind dann halt ganz viele Süßungsmittel noch mit angegeben. Und ja, da bin ich schon ein bisschen vorsichtiger. Und da müssen wir leider sagen, dass schon der Bio-Marktanteil oder der Bio-Anteil der Lebensmittel, gerade in so einem Sport-Snack-Bereich, meist ein bisschen cleaner ist. Also das kann man schon so sagen, einfach weil die so ein bisschen beschränkter sind. Dann gibt es aber auch zum Beispiel so Dinge wie bei den Fetten. Ja, wenn ich also jetzt gar nicht unbedingt mal weg von den Sportlebensmitteln, aber so alle so verarbeiteten Lebensmittel, wo dann eben hinten drauf steht, also gehärtete Fette, Transfette steht bei uns halt nicht drauf. In den USA zum Beispiel werden Transfette ja auch deklariert. Also okay. Das ist bei uns tatsächlich nicht so. Aber wir müssen immer überlegen, also wenn ich hinten drauf Öle stehen habe, pflanzliche Öle, und das Produkt ist fest, dann muss da irgendwas passiert sein, dass das Öl, was ja eigentlich flüssig ist, fest wurde. Und das ist halt schon oft in so industriellen Backwaren zum Beispiel oder auch in schon so vorfrittierten Dingen, in Trockenextrakten, also ich sage jetzt einfach so Pulver, Suppen, Soßen, wo ich quasi irgendein Fett plötzlich als Trockenprodukt drin habe. Also wenn solche Zusammenhänge da sind, ist es tatsächlich ganz, ganz oft so, dass es einfach sehr stark verarbeitet ist. Und da würde ich immer sagen, da ist der gesundheitliche Nutzen einfach nicht mehr so hoch.
Okay. Mhm. Ja, kann man sicher als Fazit da schon mal nehmen an der Stelle. Wir werden dann absolut auf die einzelnen Bausteine, Fette und Proteine und so noch ein bisschen genauer eingehen. Weil du gerade die Zuckeralternativen angesprochen hast, da würde ich auch noch mal gerne deine Einschätzung vielleicht wissen. Wie viel hältst du dann von so Süßungsmitteln? Weil ich weiß, dass viele Leute, wenn sie sich vornehmen, gesünder sich zu ernähren, ganz oft zum Beispiel bei den Getränken dann einfach auf die Zero-Alternative gehen. Mhm. Kann man das heutzutage, also kann man da wissenschaftlich auch schon irgendwie ein Fazit ziehen, ob das nun gesünder ist, als die Zuckeralternative zu nehmen oder nicht?
Das ist eine wirklich spannende Frage. Also ich erzähl mal, was ich gelernt habe, als ich studiert habe. Ist ja schon ein bisschen her, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass da immer so dieser Sprung, auf gar keinen Fall hier Süßungsmittel oder Zuckeraustauschstoffe, dann lieber weniger von dem tatsächlich zuckerhaltigen Lebensmittel. Da bin ich immer noch ein bisschen dabei, denn es ist tatsächlich so, dass wir diesen Geschmack süß sehr stark uns einfach auch antrainieren können oder abtrainieren können. Also wenn du jetzt einfach mal jeden Tag deinen Kaffee mit 2 Löffel Zucker isst, irgendwann gewöhnst du dich dran. Am Anfang schmeckt es dir vielleicht nicht, aber irgendwann ist es so. Und wenn du dann die 2 Löffel wieder weglässt, denkst du dir, um Gottes Willen, was trinke ich denn hier eigentlich? Das heißt, es ist immer auch eine gewisse Gewöhnungssache. Aber es gibt mittlerweile wirklich sehr gute Untersuchungen, die zeigen, gerade im Gewichtsmanagement, also gerade wenn ich einfach darauf achten möchte, nicht zuzunehmen oder ich möchte sogar abnehmen, können Zuckeraustauschstoffe, eher sogar noch die Süßstoffe, ich sag gleich nochmal, was so der Unterschied ist, eine Alternative bieten, um Kalorien zu sparen. Immer unter der Prämisse, dass ich halt jetzt nicht meine 2 Liter Wasser, die ich jeden Tag trinken soll, in ein Zero-Getränk tausche. Also wenn ich jetzt 2 Liter Zero-Getränk habe, dann habe ich teilweise auch Nachteile, zum Beispiel für unsere Darmbakterien, für so den ganzen Organismus. Aber wenn ich dann eben meinen Süßappetit ab und an mit einem Zero- oder Light-Getränk stille, dann habe ich einen höheren gesundheitlichen Nutzen, als wenn ich sozusagen komplett drauf verzichte und es mich dann irgendwann überrollt. Also das kann man schon so sagen. Vor allen Dingen, weil wir dann wieder nicht so ein striktes Verbot haben. Vielleicht nochmal um die nochmal kurz die Definition zwischen Zuckeraustauschstoff und Süßungsmittel oder Süßstoffen. Süßstoffe sind immer ohne Kalorien. Also das sind die dann tatsächlich in den Zero-Getränken mit drin sind, in den Light-Getränken, wenn man hinten drauf guckt. Da haben wir immer noch einen kleinen Anteil an Kalorienangaben. Mhm. Und da sind dann tatsächlich Zuckeraustauschstoffe drin. Das sind meist Zuckeralkohole, sowas wie Xylit, Erythrit, Mannit, Sorbit, ne, also sowas als Zuckeralkohole, die haben immer noch einen kleinen kalorischen Wert, wurden lange gar nicht so als schlimm angesehen, aber sind tatsächlich da, hauen in die gleiche Kerbe, meiner Meinung nach.
Okay, verstehe. Also da dann tatsächlich sehr den Nutzen abwägen, bevor man dazu greift. Absolut. So nichts damit ersetzen, sozusagen, was man vorher nicht auch schon in Süß getrunken hätte, sondern wenn dann vielleicht ein Zuckergetränk, also es ist zumindest, man kann sich dessen bedienen.
Ja, genau. Absolut, finde ich auch. Ja.
Okay, verstehe. Ja, mich interessiert ja noch der sogenannte Nutri-Score. Den gibt es ja auch seit 2020. Der klebt auf vielen Produkten drauf jetzt neuerdings und soll uns ja auch so ein bisschen so eine Ampel irgendwie darstellen an Gesundheit so ein bisschen. Ne? Also soll uns zeigen, wie gesund ein Produkt ist im Endeffekt. Mm. Was ist deine Meinung dazu?
Also, wenn ich mal, wie soll ich das sagen, öffentlich-rechtlich antworten müsste, ja, dann ist es so, der Nutri-Score, der bewertet natürlich erstmal so die Qualität des Lebensmittels auf einer Skala, ne, so von A bis E, das kennen wir so alle. Es ist so, dass wir diese Bewertung eines Lebensmittels immer innerhalb seiner Lebensmittelgruppe angucken müssten, ja, aber wer weiß das schon, ne? Also müssen wir ja auch schon mal gucken. Und grundsätzlich ist es schon so, dass einfach Dinge wie, also so, es gibt so negative und positive Faktoren in einem Lebensmittel, die da mit bewertet werden, sodass zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, sehr zuckerreiche, sehr verarbeitete, mit viel gesättigten Fettsäuren eher negativ sind. Lebensmittel, die Ballaststoffe enthalten, eher positiv darstellen oder sich darstellen. Und diese Bewertung macht es dann so, dass ich quasi in den Supermarkt gehe, mir einen weißen Toast kaufe mit Nutri-Score A. Hm. Weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist.
Ja, also, mir ist das schon.
Und, ja, genau. Und dann habe ich irgendwie den tollen Käse und der hat dann Nutri-Score D.
Ja.
Da habe ich gedacht, Schwierig, ja. Die Kritik daran ist einfach, dass es keine wirkliche Orientierung für die Auswahl gibt. Ja, es ist nur eine Entscheidungshilfe innerhalb einer Gruppe. Und es werden aber oftmals die vermeintlich negativen Faktoren zu hoch bewertet. Also jetzt, wenn ich einen ganz normalen, ich sage das, einen Gouda habe, ja, der ist ja kaum verarbeitet, selbst wenn ich den am Stück kaufe, ja, ein Gouda am Stück, das ist ja wirklich eins der naturbelassensten Lebensmittel, die wir so noch kriegen können, der wird mit D bewertet. Das heißt, es ist im Umkehrschluss für denjenigen, der das kaufen würde, er würde sich die Käse angucken und hätte dann einen Light-Käse, der weniger Fett hat, aber verarbeiteter ist, der wäre dann vielleicht B. Also wäre ja die Interpretation, ich kaufe B.
Ja.
Ja, und da hinkt einfach dieser Nutri-Score, ja, weil er so sehr auf diesen ganzen Daten, Fakten beruht und nicht diese unverarbeitete Aspekte von Lebensmitteln oder auch eben die Zutatenliste an sich ausreichend gut mit rein bewertet. Er wurde aber ja jetzt nochmal überarbeitet. Also wir sind ganz gespannt, wie sich das vielleicht dann auch nochmal darstellt, dass halt eben jetzt ein weißer Toast oder noch schlimmer sind manchmal so Hotdog-Brötchen zum Beispiel. Mhm. Das kann einfach nicht A sein. Also es kann nicht sein, dass ich da vor so einem Brotregal stehe und sehe, Hotdog-Brötchen sind A. Ja. Weil der Verbraucher, der Konsument denkt ja wirklich, wenn ich nur noch A esse, dann ernähre ich mich gesünder. Und diesen Rückschluss, der funktioniert halt einfach nicht. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Ja, wenn ich es innerhalb einer Gruppe mir angucke, wenn ich innerhalb der Hotdog-Brötchen gucke, dann gibt es bestimmt welche. Die sind A, die sind B, die sind C. Aber ich vergleiche ja das Hotdog-Brötchen mit dem Vollkornbrot zum Beispiel. Ja. Und auf dem Vollkornbrot ist oftmals gar nichts ausgelobt. Ja, oder es ist sogar schlechter ausgelobt, weil durch die Körner und Kerne, die drin sind, ein höherer Fettanteil drin ist und dann habe ich vielleicht sogar einen höheren Nutri-Score. Also es ist manchmal so ein bisschen absurd.
Ja, ich habe das auch irgendwie nie verstanden, warum prinzipiell oder pauschal alle Produkte mit irgendeinem Fettanteil im Endeffekt als D sofort gelabelt werden aktuell.
Genau.
Stand ich auch schon oft stirnrunzelnd vor den Produkten. Genau. Und ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich mir Gedanken über sowas mache. Aber klar, wenn jemand, der wirklich jetzt sich daran orientieren möchte, in den Supermarkt geht, wird er mit sehr, nicht mit der besten Lebensmittelwahl rausgehen.
Genau, ja. Und dann ist ja auch die Überlegung, also das ist ja das, was Fachgesellschaften oder dann auch wir als Fachexpertinnen wirklich bemängeln, ist ja, wir loben es ja zum Beispiel beim Obst und Gemüse gar nicht aus. Stimmt. Also ein Nutri-Score für Obst und Gemüse gibt es nicht.
Ja.
Und da ist ja immer der Hintergrund, ja natürlich, es soll für die verarbeiteten Lebensmittel sein, das ist alles schön und gut, das ist immer noch eine freiwillige Angabe, das heißt, die eben jetzt ihre Hotdog-Brötchen mit A labeln können, die tun es natürlich. Klar. Und die das Vollkornbrot vielleicht mit C labeln müssten, die tun es natürlich nicht. Ja, also das heißt, es ist gar keine wirkliche Vergleichbarkeit. Und am Ende finde ich persönlich, das ist aber eine ganz subjektive persönliche Einschätzung, dass wenn wir diese Prämisse machen, alle Lebensmittel, die vor allen Dingen wenig Zutaten haben und unverarbeiteter sind, ja, die müssten alle schon mal per se A haben. Ja, dann sind wir doch auf einer insgesamt viel besseren Lebensmittelauswahl, als wenn ich mir das dann angucke. Ja, und da ist halt dann wirklich so ein bisschen die Herausforderung, dass irgendwie Naturjoghurt muss halt immer A haben, egal ob der 1,5 oder 3,5% Fett hat. Das ist doch völlig egal. Ja, aber das ist doch eins der natürlichsten Lebensmittel. Ja, oder keine Ahnung, Eier label ich dann mit A. Ich label alles Obst und Gemüse mit A. Ne? Und natürlich brauchen wir bestimmte Kriterien, aber die sind oft in der Praxis in dem tatsächlichen Einkaufsverhalten so nicht haltbar.
Mhm. Ja.
Das deswegen, also empfinde ich als schwierig. Schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hast du aber gut beantwortet.
Ich verstehe den Hintergrund. Ich verstehe wie soll ich das sagen, das Bedürfnis, Lebensmittel irgendwie einteilen zu können. Ja, aber ich glaube, da greift das einfach tatsächlich so ein bisschen zu kurz.
Total. Ja, und ich glaube, das ist halt wirklich auch, wie du sagst, ein großes Problem, dass nicht alle Produkte mitmachen oder gelabelt werden. Das suggeriert irgendwie, dass diese einzelnen Produkte, die gelabelt werden, dann wirklich auch ein A sind, die besonders gut sind oder so.
Genau, und es hat uns ja auch keiner erklärt. Oder hast du im Supermarkt schon mal gesehen, dass da eine Tafel steht, wofür steht der Nutri-Score?
Ja.
Es hat doch keiner erklärt. Für wen ist das denn dann? Das ist für dich und mich, die sich sowieso damit beschäftigen. Aber jetzt, keine Ahnung, der Hans Dampf, der normalerweise den ganzen Tag an der Produktion steht und dann in den Supermarkt reinläuft, der hat sich doch damit noch nie auseinandergesetzt.
Richtig.
Weißt du, also das ist ja so die große Krux einfach auch der Gesundheitsförderung, dass die es dringend bräuchten, die erreichen wir doch darüber gar nicht. Nicht so richtig.
Ja, sehr wichtige Worte an der Stelle.
Dann lass uns politisch.
Aber recht hast du halt.
Ja, das stimmt, ja.
Dann lass uns mal gerne ins Detail gehen. Lass uns mal gerne uns vielleicht die besten Proteinquellen, Kohlenhydratquellen, Fettquellen nochmal genauer anschauen. Mhm. Wenn wir jetzt so ein bisschen allgemein schon mal Tipps uns mitnehmen können. Aber dann wollen wir jetzt mal schauen, wo finden oder was sind denn dann Lebensmittel, die wir nicht vermeiden dürfen, sondern zu denen wir sogar greifen dürfen, bevorzugt. Wenn wir da mal mit den Proteinen anfangen vielleicht.
Ja, der Sportler, Nährstoff. Ja, deswegen, da müssen wir natürlich mit reinschauen.
Mehrmals High-Protein-Produkte zum Beispiel angesprochen. Ja, genau. Was sind denn gute Proteinquellen für SportlerInnen?
Genau, da müssen wir ja überlegen, wie können wir eine Qualität von einem Eiweiß tatsächlich festlegen. Und es gab früher, das hört sich immer so an, wie wenn das so mega antiquiert ist, ist es natürlich nicht. Das kommt immer wieder noch ein bisschen mit rein. Es gibt die biologische Wertigkeit. Da wurde sich angeguckt, wie ist denn so ein Eiweiß eigentlich zusammengesetzt? Also Eiweiße, wissen wir, haben einzelne Aminosäuren. Unser Körper braucht eine gewisse Struktur an Aminosäuren, eine gewisse Aminosäurezusammensetzung, Muskeln, Herzmuskeln, Darmzellen, Haut, Haare, Nägel irgendwie produzieren zu können. Also unser Baustoff ist einfach Eiweiß für alles, was wir so am Körper haben. Das heißt, je besser ein Eiweiß so zusammengesetzt war, wie mein Körper es verwenden kann, um Dinge zu produzieren, desto höher war einfach der qualitative Wert dieses Eiweißes. Und da hat irgendwie so ein findiger Wissenschaftler irgendwann mal gesagt, das Ei, das ist das Ultimative. Mhm. Und wir wissen aber mittlerweile, das Ei alleine tut's auch nicht. Ne? Also das ist schon gut, das darf man nicht unterschätzen. Das wissen wir mittlerweile ja auch zum Beispiel in der ganzen veganen Bewegung. Wenn man mal eine Ausnahme macht mit tierischen Produkten, dann sehr sinnvollerweise mit einem Ei, weil das einfach einen sehr hohen Nährstoffwert und auch Nährwert für den Körper besitzt. Ja. Und dann hat man aber festgestellt, je nachdem, wie die Eiweiße zusammengesetzt sind, werden sie unterschiedlich gut verdaut. Das heißt, wir haben uns noch einen Verdauungswert, also einen Proteinverdauwertmöglichkeit, sage ich jetzt einfach mal, als Wert hinzugefügt. Das ist der PDCAA-Score. Ich könnte es jetzt gar nicht, Protein
Digestibility Corrected Amino Acid Score. Amino Acid
Score.
Ich habe es mir aufgeschrieben.
Genau. Ach so, sie ist gut vorbereitet. Ja. Sehr gut. Und der wurde sozusagen um die Verwertbarkeit korrigiert. Das heißt, da haben wir die Verdaulichkeit, die Aminosäurebilanz und da ist das Ei immer noch gut mit dabei. Da kommen aber jetzt nochmal Sachen wie auch Molkeprotein, Caseine, da kommen Soja-Produkte mit rein, die hier eben einen sehr hohen Wert haben. Das heißt, da können wir schon drauf achten. Und dann ist es natürlich so, dass wir idealerweise einen hohen Anteil pflanzlicher Eiweißquellen nutzen sollten, aber um es sehr hoch in der Wertigkeit zu haben, immer in Kombination mit tierischen Eiweißquellen. Das ist einfach im Moment, Stand heute, die bestmögliche Zufuhr bei kleinstmöglicher Menge. Weil das ist ja auch immer so das Ziel, dass wir eigentlich wollen, wenig zuführen und möglichst großen Nutzen. Jetzt weiß ich, ganz viele unserer HörerInnen sind ja vielleicht auch pflanzenbasiert unterwegs, vegan. Das ist kein Nachteil, überhaupt nicht. Wir müssen nur darauf achten, dass wir, wenn wir nur pflanzliche Eiweiße nutzen, eine sehr große Bandbreite nutzen. Also dann, ich sage immer, nicht nur Tofu essen, sondern halt auch andere Hülsenfrüchte, Nüsse mit reinnehmen, auch Quinoa, also pflanzliche Dinge, die vielleicht aus den Getreideprodukten mit dazukommen, verschiedenste Pilze und so weiter. Also, dass wir einfach eine große Varianz haben. Und das wäre natürlich das Wünschenswerte, ja. Bei den tierischen Eiweißprodukten bin ich sehr großer Freund, einfach erstmal, wie gesagt, Ei, dann aber auch Milch und Milchprodukte, Fisch zu nehmen und wenn Fleisch in Maßen und dann aber vor allen Dingen von hoher Qualität. Also gerne regional irgendwo einen Bauernhof, wo ich jetzt nicht sowas wie so Unmengen an Wurstwaren oder sowas habe, sondern ich sage jetzt immer mal lieber, jetzt in der kalten Jahreszeit mal einen Braten gemacht und dann ist auch wieder gut, als jetzt jeden Abend sich die Mutterdella reinpfeifen. Also das ist halt immer so, selbst wenn die Mutterdella eine Bio-Mutterdella ist, es ist halt immer noch eine hochverarbeitete Wurst. Ja. Also darauf ein bisschen achten. Und wir können High-Protein-Lebensmittel durchaus nutzen, aber lass uns doch die natürlicherweise nutzen. Also wirklich sowas wie Skier, sowas wie Quark, sowas wie Hüttenkäse. Mein absoluter Liebling im Moment, Harzer Käse. Mhm. Ich weiß, da spalte ich unsere HörerInnen gerade in alle Varianten, die es so gibt. Aber es gibt doch nichts Dolleres als so einen geilen Harzer Käse mit Kümmel. Ja, also, aber das sind einfach so richtig coole Produkte, wenig verarbeitet, tolle Proteinlieferanten in einer guten Zusammensetzung, auch oft Sauermilch vergoren. Das ist noch gut für unseren Darm. Also darauf könnten wir auf jeden Fall ganz gut achten. Mhm.
Weil du vorhin meintest, die Kombination aus tierisch und pflanzlich wird besonders gut aufgenommen. Muss das dann auch innerhalb von einer Mahlzeit passieren? Also wäre dann eine Kombination aus zwei verschiedenen Eiweißquellen quasi jetzt das Fazit daraus oder muss nicht unbedingt?
Also ich glaube, da kann man es am einfachsten sich vorstellen, aber grundsätzlich wissen wir, dass wir uns einfach die Proteinbilanz pro Tag meist angucken und teilweise sogar über mehrere Tage. Also auch zum Beispiel dieser Wert, dass man immer sagt, oh, nach dem Training müssen mindestens 20 Gramm Eiweiß gegessen werden. Ja, das ist schön. Da haben wir wirklich die bestmögliche Regeneration meist. Aber insgesamt ist es wichtig, über den Tag einfach ausreichend Proteine wirklich zuzuführen, um dann einfach so diese ganze Aminosäure-Zusammensetzung hinzukriegen, den Aminosäure-Pool in der Leber immer aufzufüllen, dass der halt die Aminosäuren hinschicken kann, wo sie gerade gebraucht werden. Das ist insgesamt wichtiger als jetzt immer diese 20 Gramm danach. Ne? Also gerade Frauen, muss ich jetzt einfach nochmal Plädoyer sprechen, auch gerade für unsere älteren ZuhörerInnen, KollegInnen, die vielleicht so ein bisschen in die Wechseljahre auch schon gehen, achtet echt auf eure Proteinzufuhr. Das ist wirklich das A und O. Also für die ganzen Beschwerden, die da so kommen, für die Hormonbalance, die wir da so haben. Und das ist gerade auch für die weiblichen Sportler, die da ein bisschen älter sind, schon mit der Menopause, Perimenopause so ein bisschen zu tun haben. Achtet wirklich auf eure Proteinzufuhr.
Ja.
Also das ist echt ein großes Plädoyer, das ich hier an dieser Stelle machen möchte.
Finde ich auch sehr wichtig. Wird immer mal vergessen, wird auch bei LäuferInnen eher vielleicht vergessen als bei Leuten, die viel sich um Muskelaufbau kümmern.
Ja, absolut.
Du hast ja selber gesagt, dass du auch manchmal zu Whey-Proteinen greifst, wenn man dann das doch irgendwie nicht unterkriegt, irgendwie in einem Tag, wo man wenig Proteine zu sich genommen hat. Gibt es da bestimmte Kriterien, nach denen wir dann unsere Proteinprodukte nochmal aussuchen sollten? Gibt es da, weil ich weiß, dass es sehr viele Proteinquellen gibt, auch zum Beispiel Proteinpulver. Gibt es da irgendwie Standwissenschaft jetzt, bestimmte Proteinquellen, die besonders gut aufgenommen werden können?
Naja, also grundsätzlich kann man die Basis sich angucken, woraus ist das? Und es ist schon immer gut, wenn es eben ein Whey-Protein ist, also ein Molkeprotein oder eben auch einen hohen Caseinanteil hat. Das ist dann mehr oder weniger gut sättigend. Ja, ein Whey-Protein ist eher dafür da, dass wir eine schnelle Zufuhr haben an Aminosäuren. Ein Casein ist eher so ein bisschen was zum Sättigen, ein bisschen stabiler, sage ich jetzt einmal, von der Zusammensetzung. Wichtig ist es, achtet einfach auf wenig Zuckerzusätze, idealerweise keine Zuckerzusätze, idealerweise keine sonstigen Zusatzstoffe. Ich bin auch ein großer Freund ohne Aromen. Also es soll am besten eigentlich einfach so Natur sein, also soll jetzt nicht nach Vanille oder irgendwas schmecken, weil dann kannst du selber einfach das nutzen, wie du möchtest. Dann kannst du auch mal eine Tomatensauce damit andicken und reinpacken. Wenn jetzt immer so Tomatensauce mit Vanille ist, glaube ich, ist nicht so, ne? Deswegen ist sowas halt immer total gut. Und dann sollte es einfach wirklich einen hohen Anteil Eiweiß pro 100 Gramm haben. Und da differenziert sich es halt oftmals ganz, ganz groß, ne? Je nach Grundsubstanz. Und da müssen wir einfach sagen, wenn jetzt das zum Beispiel ein reines Erbsenprotein oder ein reines Haferprotein ist, dann kann das gar nicht so eine hohe Aminosäurezusammensetzung haben, wie jetzt wirklich ein Molkeprotein.
Okay, also bei den Veganen dann auf eine Mischung achten, ne? Dass man nicht nur Soja-Isolate
zum Beispiel. Ja, Soja wäre noch das Beste unter allen, ne? Weil das schon ein sehr vollwertiges Protein ist. Aber eine Mischung ist da immer sehr, sehr gut.
Ja, weil ich habe auch häufiger vegane Proteinpulver und das ist auch tatsächlich was, worauf ich dann immer achte. Das ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Quellen ist. Ja, okay. Ja,
absolut. Und sich durchprobieren, das kann man nochmal vielleicht auch so sagen, weil gerade bei den veganen Varianten, ich meine, da kannst du ja dann ein Lied von singen, da gibt es halt solche und solche.
Da gibt es Unterschiede, da gibt es sehr klumpige, da gibt es sehr flockige, ja, das stimmt.
Genau,
das stimmt. Probieren. Okay, dann lass uns mal gerne in die Carbs gehen, auch für LäuferInnen natürlich Lieblingsthema, ne? LäuferInnen lieben ihre Carbs, kann man aber wahrscheinlich auch ein paar Sachen falsch machen. Was sind denn so Kohlenhydratquellen, die sich gut eignen?
Also jetzt, da müssen wir immer ein bisschen unterscheiden, was wir in der Basisernährung haben und was wir vielleicht so gezielt dann auch nochmal um die Trainings oder Wettkämpfe haben. In der Basis sollte es einfach sein, auch ne, gerne Vollkornprodukte, gerne sehr vielseitig auch, ne, statt einer Kartoffel auch mal eine Süßkartoffel nehmen, im Obstbereich sehr vielfältig unterwegs sein. Zum Beispiel auch beim Müsli, beim Porridge, vielleicht nicht nur Haferflocken, auch mal andere Flocken, Hirseflocken oder vielleicht auch mal irgendwelche Dinkel-Alternativen mit reinnehmen. Also je vielfältiger ich hier unterwegs bin, desto besser ist es auch wieder für meine Vitamin- und Mineralstoffversorgung. Und dann ist es natürlich immer so, je mehr ich einfach mich auch um so eine Trainings- und Wettkampfverpflegung kümmern muss, da darf ich es mir bei den Carbs manchmal halt auch wirklich leicht machen. Also da geht es dann eher um die Verdaulichkeit. Also da sollte es dann eben nicht mehr so ballaststoffreich sein und es sollte eben nicht mehr so sein, dass ich möglichst Rohkost esse, sondern da können es dann die Quetschis sein oder es kann das Obstmus aus dem Glas sein oder es können auch mal Reiswaffeln sein. Also da kann man wirklich sehr, sehr flexibel sein. Wichtig ist, dass man die Menge schafft. Da darf es dann gerne auch ein bisschen süßer sein. Da darf ruhig auch der Zucker mit drin sein. Das ist kein Problem. Wir müssen immer gucken, für was machen wir es? Natürlich, wenn ich jetzt den ganzen Tag oder jetzt nach den Feiertagen den ganzen Tag nur rumgehockt habe, dann macht natürlich jetzt Obstmus nicht so viel Sinn, ja. Aber wenn ich halt jetzt wieder den ganzen Tag unterwegs bin oder auch mal so zum Mitnehmen, ja, wo ich merke, oh, nee, heute wird's ein bisschen wenig, dann sind solche Dinge natürlich immer sehr, sehr sinnvoll.
Okay, also außerhalb der Wettkampfernährung sozusagen auf irgendwie ne, komplexere Kohlenhydratquellen setzen und dann natürlich, logischerweise, auch mal auf simple Sachen während ja. oder vor, absolut. Rund um den absolut. Wettkampf.
Da dürfen es auch mal Gummibärchen sein. Ne? Ja, also klar. Das ist immer ganz wichtig.
Ja. Was ja auch so ein Trend ist, also jetzt schon ein bisschen länger, ist ja der Verzicht auf Weizen und besonders auf Gluten. Also das ist auch eine Sache, die habe ich auch sehr kritisch verfolgt, aus rein gesundheitlichen Gründen. Wir sprechen jetzt nicht von Zöliakie oder Unverträglichkeiten, sondern es wurde für eine Weile propagiert, dass einfach generell der Verzicht auf Weizen und Gluten gesundheitsförderlich ist, pauschal. Mhm. Wie bewertest du diesen Trend?
Ah, da bin ich sehr, sehr kritisch. Also es ist nicht so, das Punkt, das müssen wir einfach mal so sagen. Allerdings, jetzt kommt wieder das Aber, ne? Als guter Wissenschaftler haben wir immer ein Jein auf die Antwort. Es ist tatsächlich so, dass je nach Sportumfang, je nach Intensität, je nach einfach auch Stunden pro Woche, habe ich immer die Situation, dass mein Darm weniger gut durchblutet ist. Ich meine, wir haben ja auch schon die Folge mit der Darmgesundheit gemacht.
Auch empfehlenswert.
Ja, genau, da kann man vielleicht auch nochmal reinhören. Da hatten wir das, meine ich, glaube ich, auch schon mal so angerissen. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Aber es ist tatsächlich so, dass je höher mein Umfang pro Woche ist an Sport und je intensiver ich Sport mache, desto eher habe ich einfach Problematiken von Entzündungen, zum Beispiel im Darm. Und wir wissen, dass Gluten durchaus solche Entzündungen einfach auch nochmal ein Stück weit, also jetzt, ich will nicht sagen verschlechtert, das stimmt so auch nicht ganz, aber halt auch nicht verbessert. Ja, und die Idee ist, wenn ich das weglasse, dann erholt sich der Darm besser und zum Beispiel so Durchlässigkeitssymptomatiken können besser behoben werden. Das stimmt. Dafür muss ich aber erst wissen, ob ich das überhaupt habe. Denn jetzt einfach so random auf Gluten verzichten, ist ja auch ein mega Einschnitt in meinen Alltag. Also das ist halt nicht so sinnvoll. Deswegen würde ich an der Stelle wirklich gerne auf einen qualifizierten Ernährungscoach verweisen und lasst euch das da wirklich mit dem zusammen, schaut euch das an, lasst euch erklären, ob das sinnvoll ist. Es kann in Einzelfällen sinnvoll sein, es kann auch bei bestimmten Autoimmunprozessen sinnvoll sein, aber nicht einfach weglassen, weil ich denke, es wäre gesünder. Das ist es nicht so, denn oft sind die glutenfreien Alternativen wiederum so reizstark in Form von, da sind super viele Ölsaaten, Körner, Kerne mit vermahlen, dass das manchmal sogar mehr zu Problemen führt, als wenn ich jetzt halt einfach, ich sag mal, ein Sauerteigbrot nehme.
Ja, spannend. Also ich kann auf jeden Fall aus eigenem Umfeld sagen, dass zum Beispiel meine Mutti auch so eine Kandidatin dafür ist, dass sie halt auch solche Trends gerne aufgreift. Ich meine, die ist keine Sportlerin, aber ich habe ihr schon damals auch versucht auszureden, jetzt einfach pauschal auf Gluten zu verzichten, dass das nicht so sinnvoll ist.
Das Blöde ist halt auch, der Körper gewöhnt sich ein Stück dran und wenn man dann wieder Gluten isst, dann ist es im ersten Moment auch blöd quasi. Okay. Also dann reagiere ich halt auch extrem und dann fühlen sich halt so viele so bestätigt, so ja, ich habe es schon immer gesagt, ich vertrage kein Gluten. Ja, Moment mal, ne? Wenn wir das jetzt wieder standardmäßig gut reinnehmen und auf die Darmgesundheit achten, dann ist es meist eigentlich kein Problem. Es ist eher, das ist oft tatsächlich nicht das Gluten das Problem an diesen ganzen Brot- und Brötchensachen, sondern die Verarbeitungsweise, dass wir das nicht mehr lange gären, dass das nicht mehr fermentierte Teige sind, dass die nicht mehr mit Sauerteig produziert werden. Und wenn wir darauf wieder ein bisschen mehr achten, wirklich mal zu einem Traditionsbäcker auch mal fragen, wie lange führst du denn deinen Sauerteig? Machst du auch Sauerteig bei hellen Brötchen, bei Weizen? Ja, also das sind so Dinge, da können wir ganz, ganz viel einfach auch positiv beeinflussen, ohne dass wir direkt auf Gluten verzichten müssen.
Okay. Und so, du hattest nämlich gerade auch zum Beispiel Sauerteig auf Weizenbasis sozusagen angesprochen. Auch da ist dann quasi Weizen auch nicht der Teufel, sage ich jetzt mal.
Nee, absolut nicht.
Sondern es kommt darauf an, auch wie die Verarbeitung ist.
Ja, ganz genau. Ne? Also auch da ist es wirklich so diese Teigführung am Ende. Ne? Und das sind ganz oft, also das, was oft die Problematiken neben Gluten macht, sind die sogenannten biogene Amine. Und durch diese hochgezüchteten Weizen- oder Getreidearten ist der Anteil an biogenen Aminen sehr hoch geworden. Wenn ich jetzt aber ein Mehl sehr lange einfach auch fermentiere über eine Sauerteiggärung, über eine Sauerteigführung, dann bauen sich diese biogenen Amine ab. Und das ist eigentlich genau der Hintergrund. Wenn man jetzt dann zum Beispiel auch selber Brot macht, dann sagen ganz viele, oh, ich vertrage das besser. Oder Dinkel ist auch immer so ein ganz toller, oh, ich vertrage das viel besser. Ja, interessanterweise hat Dinkel aber viel mehr Gluten als Weizen. Ah. aber eben, es wird nicht so hoch gezüchtet. Ja, okay. Also das heißt, es ist halt mit niedrigeren biogenen Aminen meist assoziiert, sodass das uns oftmals weniger Probleme macht, als dann halt so diese Standard, wir bleiben mal bei unseren Hotdog-Brötchen aus dem Supermarkt. Ne? Ja. Da kriege ich halt dann einfach die Blähung davon.
Okay, also Dinkel wäre zum Beispiel eine Alternative, die man sich, durchaus, wenn man jetzt mal irgendwie was austauschen wollen würde, wenn man die weißen Brötchen morgens jetzt austauschen wollen würde.
Ja, oder auch einfach mal ein Weizenvollkorn. Okay. Ja, also auch da, ne, zum Beispiel, das geht auch gut.
Okay, dann kommen wir nochmal zu den Fetten. Da hast du ja vorhin auch schon Transfette angesprochen. Vielleicht kannst du uns da gerne mal so einen Rundumschlag geben.
Was, ja, also schlechte Fette. Das Wichtigste bei den Fetten ist tatsächlich auch da wieder drauf zu achten, je natürlicher ich die Fettquelle wähle, desto besser ist es für mich. Also überall, wo Fette, also ich bleibe jetzt einfach mal bei der Wurst, ja, wo ich Fette auch teilweise für technologische Hilfsstoffe mit reinwurschtel, ist es halt einfach nicht so ideal. Aber wenn ich jetzt bei Nüssen, Samen, Kernen, Oliven, Avocado ab und an mal, ein fetter Fisch, gute Öle, ja, wenn ich da bleibe, dann führe ich meinem Körper wirklich sehr, sehr positive Fettquellen zu, auch für die SportlerInnen sehr, sehr wichtig für die Energiebereitstellung. Ja, das trainieren wir ja im Sinne einer Ausdauerleistung, dass der Körper auch da die Fette nutzen kann. Und je besser ich da unterwegs bin und je natürlicher ich die Fette mit reinnehme, desto besser kann der Körper damit arbeiten. Alle verarbeiteten Fette in Frittiertem, in irgendwelchen Backwaren, in was fällt mir denn noch? Ja, so Gewürzsachen, wo dann plötzlich ich irgendwie was in Wasser schütte und dann ist es eine cremige Brokkolisoße. Ja, dann da muss ich immer schon stutzig werden quasi. Also das geht halt einfach nicht. Das kann halt nicht sein. Und da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Also je natürlicher ich bei allen Dingen so bleibe, desto gesundheitlich besser ist es einfach auch für mich.
Du meintest ja, Käse zum Beispiel ist ja trotzdem gutes Fett, dann, also zumindest nicht gleich auf eine Stufe stellbar wie mit irgendwie Sachen aus konservierten fertigen Lebensmitteln.
Beim Käse ist es ja so spannend, erstmal, wir haben da ja auch einen wirklich langen Reifungsprozess zum Beispiel. Ne? Also es geht ja dann auch nochmal auch bei den Milchprodukten grundsätzlich um andere Dinge, wie zum Beispiel Fermentation. Und da haben wir nochmal andere positive Effekte, die da mitschwingen. Deswegen kann man, finde ich, ein Lebensmittel nicht immer nur so auf einen Nährstoff reduzieren. Wir haben ja auch in so gereiften Käsearten durchaus auch einen höheren Anteil an Vitaminen, Mineralstoffen nochmal mit drin. Ja, also das heißt, wir können das nicht nur auf das Fett jetzt reinnehmen. Aber wenn ich jetzt innerhalb der Käse gucken müsste, dann bleibe ich vielleicht halt bei so einem mittleren Fettanteil. Es muss halt jetzt auch nicht immer der 70-prozentige, was haben wir denn da? Wie heißen die hier? Nicht Camembert, sondern hier
die Weichkäse Brie.
Ja, so die ganz krasse Brie, genau. Ja. Dankeschön. 70-prozentiger davonlaufender Brie sein. Ja, also da muss es halt immer so eine Mischung sein. Deswegen trotzdem auch hier wieder, wenn das halt so ein ganz normaler Gouda am Stück ist, ist der halt tausendmal besser, wie wenn ich jetzt wieder irgendeinen Leitkäse habe, wo tausend Verdickungsmittel und Gewürze und Aromastoffe drin sind. Also das, ich glaube, das ist heute unser roter Faden irgendwie. Ja. Ne? Also hier so wenig Zutaten wie möglich immer und einfach so natürlich wie möglich auch einkaufen, auch essen. Da sind wir wirklich immer auf einer sehr, sehr guten Seite.
Ja, das ist ja auch was man sich gut merken kann, glücklicherweise. Mhm. Du hast ja absolut vorhin die Fermentation auch gerade jetzt beim Käse angesprochen. Das ist, würde ich sagen, auch nochmal unser Stichwort in Richtung Darmgesundheit. So ja, wir haben eigentlich schon eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, die ich an der Stelle auch euch nochmal wärmstens ans Herz legen möchte. Deshalb möchte ich jetzt auch nicht zu sehr das Thema vertiefen. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem nochmal ein paar Produkte mit an die Hand geben, die besonders geeignet sind für die Darmgesundheit von uns SportlerInnen.
Ja, absolut. Also das ist ja mein Herzensthema, ne? Deswegen, ja. Ach, ich rede da ja am liebsten drüber. Also ich glaube, es sind, also meiner Meinung nach sind es so drei ganz, ganz wichtige Dinge. Das ist einmal insgesamt mehr Pflanzen essen. Ja, also insgesamt mehr pflanzliche Lebensmittel. Da habe ich dann schon direkt mehr Ballaststoffe mit drin. Das ist immer so das A und O. Also wirklich auch sehr facettenreich. Da kann man sich so ein bisschen, ne, vielleicht als Vorsatz jetzt fürs neue Jahr, 30 Pflanzen pro Woche. Ja, okay, ja, das schon mal schaffen. Da sind
klingt
wir schon echt
viel, ja.
Cool. Ja, also das schafft man an den ersten 1, 2, 3 Tagen immer super, super gut. Da hat man noch total die Sache. Mhm. Aber ich sage jetzt mal so, wenn ich halt jeden Tag einen Apfel esse, dann zählt der halt auch nur einmal innerhalb dieser 30. Ne? Und dann wird es schon manchmal ein bisschen schwieriger. Fermentierte Lebensmittel, das ist mein wirklich Punkt 2, der extrem wichtig ist. Also durchaus ganz oft Sauermilchprodukte wie Joghurt oder wie ein Kefir. Auch ab und an mal ein Ayran oder sowas mit reinnehmen. Sauerkraut, milchsaures Sauerkraut, Kimchi, ne, sowas mit dazu essen. Und so als dritten Punkt ist immer ganz, ganz wichtig, auch die Omega-3-Versorgung zu haben. Ne? Also auch wieder der Rückschluss zu unserer anderen Podcast-Folge. Das sind wirklich drei Punkte. Damit kann ich Entzündungen reduzieren. Ich halte die Darmschleimhaut gesund. Ich vermehre meine guten Darmbakterien und ich führe sogar noch von außen gute Bakterien zu im Sinne von probiotischen Lebensmitteln. Und das sind echt so die, also das ist für die Darmgesundheit meiner Meinung nach so das Essentielle.
Ja, hast du sehr, sehr gut runtergebrochen. Kann sich da, glaube ich, jeder nochmal notieren, dass das jetzt neuerdings auch auf die Einkaufsliste darf, wenn es vorher noch nicht war. Hast du sonst noch irgendwelche Superfoods oder so oder irgendwelche besonderen Lebensmittel, die du Leuten, ja, die gesünder leben möchten, ans Herz legen willst?
Also ich bin ja mit dem Begriff Superfood bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig, ne, weil da wird ja auch jede Dorf, was Sau durchs Dorf getragen, gejagt, die nicht bei drei auf dem Baum ist. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, sind Beerenfrüchte. Also grundsätzlich auch gerne Heidelbeeren im Speziellen. Ich bin ein großer Fan von Dingen wie zum Beispiel auch Mandelmus, also so Nussmus an sich auch immer mal als gute Fettquelle mit reinzunehmen. Dann aber auch so Sachen wie geschrotetes Leinsamen als Ballaststoffquelle. Insgesamt bin ich ein großer Kohlfan. Ich kann das nicht anders sagen. Das sind so Dinge, die, glaube ich, einfach einen großen Mehrwert liefern. Ob das dann immer gleich Superfood ist. Ich glaube, wir müssen einfach wieder ein bisschen vielfältiger essen, gerade was auch Hülsenfrüchte angeht. Oder wann hast du das letzte Mal Hirse gegessen? Ja, das sind auch so Dinge, wo man sagt, ja stimmt, okay, ich kann ja auch mal statt Reis, kann ich mal Hirse kochen. Ja, oder mal eine Polenta machen, ja, Maiskäse. Also einfach so ein bisschen mehr Varianz in mein Essen bringen, vielfältiger mit pflanzlichen Lebensmitteln und dann ist jedes Food super,
ja,
würde ich so sagen.
Gerade schon lächeln, weil tatsächlich mein Porridge heute Morgen mit Nussmus und Heidelbeeren waren. Also alles richtig gemacht.
Schon alles richtig gemacht. Ja, perfekt. Sehr, sehr gut, okay.
Hast du noch irgendwelche abschließenden Tipps, die du den Leuten da draußen mit an die Hand geben möchtest, wenn die jetzt den Vorsatz haben, sich gesünder zu ernähren oder besser auch einzukaufen? Ne? Das kann auch was in Richtung Nachhaltigkeit sein. Was möchtest du den Leuten noch an die Hand geben?
Also ich glaube, ich würde, das möchte ich mir selber auch sagen jetzt fürs neue Jahr. Es sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Punkte. Erstens, besser planen. Also Mahlzeiten besser planen. Je besser du planst, desto besser gehst du schon einkaufen. Desto weniger Quatsch kauft man. Ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, wie so ziellos durch den Supermarkt zu laufen und einfach alles mal reinzulegen, weil man denkt, ach, guck mal, das könnte man ja machen. Oder? Also wenn ich einen Plan habe, dann gehe ich mega gezielt einkaufen. Das spart mir auch immer Geld. Also muss ich mir auch ganz klar so sagen, weil ich dann einfach auch wirklich das kaufe, was ich brauche. Und das verwerte ich dann auch. Also das wirklich, das möchte ich mir auch vornehmen, einfach so Spontaneinkäufe oder so Verlegenheitsstresseinkäufe einfach vermeiden, also wirklich besser planen. Und dann, es mir doch auch immer wieder nochmal leicht machen in Form von, ich kaufe gutes Tiefkühlgemüse, ich kaufe Dinge, die ich immer zu Hause habe, so wie Hülsenfrüchte, Linsen, rote Linsen zum Beispiel, immer so eine rote Linsenpackung zu Hause zu haben. Mein großer Lebensretter ist im Moment auch gerne so, so Mehlfreibrot, also so Purbrot, weiß nicht, ob dir das was sagt, das eigentlich hauptsächlich aus so Leinsamen, also aus so Samenkernen ist, das ist so verpackt und das ist halt super lange haltbar, das hält sich auch im Kühlschrank ewig lange und das ist immer so, wenn ich so gar nicht weiß, was ich so essen kann, dann habe ich zumindest irgendwie so was Gutes, einfach auch Nährwertes zu Hause. Und vielleicht auch nochmal so als drittes, sich auch so ein Repertoire an Rezepten zu überlegen, die halt super schnell und einfach gehen. Also wie gesagt, ich mache ja super gerne zum Beispiel auch so Krautsalat, aber ich mache den halt jetzt nicht stundenlang um Stunde, sondern ich schneide halt einfach das Kraut ganz dünn und knete es halt ordentlich durch, mache einfach so ein kleines Dressing dazu, dann kann ich das direkt schon essen. Und dann mache ich gleich viel und kann das am nächsten Tag noch essen. Ja. Eintöpfe vorbereiten, einfach mal ein bisschen in ein Glas abfüllen, in den Kühlschrank stellen, das kann man mitnehmen. Also ja, sich's leicht machen, aber auch gut planen. Ich glaube, das sind so Vorsätze, die ich mitgeben möchte und wo ich mir selber auf die Fahne schreibe.
Super. Dann treffen wir uns in einem Jahr nochmal und dann gucken wir, was wir davon durchgesetzt haben und am Ende integrieren konnten. Ja, prima. Christina, das war mal wieder ein sehr, sehr schönes, sehr lehrreiches Gespräch. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dafür.
Ich danke dir. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht. Ja, immer wieder
einiges
gerne.
Gelernt.
Ja, das ist die Hauptsache. Ja. Schön.
Wenn unsere HörerInnen jetzt noch weitere Anlaufstellen wollen, wohin können sie sich denn dann wenden? Wo kann man vielleicht auch dich finden? Was bietest du da so an? Ja, erzähl doch gerne mal.
Also das Wichtigste ist, folgt mir auf jeden Fall bei Instagram unter Doc Steinbach. Mich findet man eigentlich in so allen Medien am besten unter Doc Steinbach. Und da kündige ich auch immer gerne meine neuesten Sachen an. Und jetzt ganz akut gerne auch einen Kurs, den ich umsetze, einen Peak-Performance-Kurs. Also wirklich so ein bisschen die beste Version deiner selbst fürs neue Jahr hinzukriegen. Schaut da gerne einfach bei Instagram vorbei oder auf meiner Webseite www.docsteinbach.de. Da findet ihr immer die neuesten Infos dazu und könnt dann natürlich auch sehr, sehr gerne teilnehmen. Ich freue mich, wenn ich auch den einen oder anderen dann mal persönlich kennenlerne.
Ja, fantastisch. Das kommt mal wieder in die Shownotes dieser Folge. Klickt euch da gerne mal durch. Und damit, danke nochmal an Christina und danke an euch da draußen fürs Zuhören, ganz bis zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt die Folge doch gerne weiter und lasst uns eine gute Bewertung da bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und keep on running.